Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, jeder von uns kennt sie, die Sprichwörter. Denn Sprichwörter, die spiegeln eine typische Erfahrung wider, die wir immer wieder auch im Leben machen. Da versucht jemand, andere hereinzulegen und dann wird er selbst zum Opfer. Wie heißt das Sprichwort? Genau, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Oder wer kennt nicht das Sprichwort, Hochmut kommt vor dem Fall. Oder wie die Alten pfeifen, so zwitschern die Jungen. Oder Friede ernährt, Unfriede verzehrt. Ganz aktuell. Friede ernährt, Unfriede verzehrt. Und manche Sprichwörter, die entstanden eben durch bittere Lebenserfahrungen. Und vielleicht hat auch der eine oder andere manchmal schon gesagt, jetzt muss ich die Suppe auslöffeln, die andere mir eingebrockt haben. Eine bittere Lebenserfahrung. Aber stimmt das wirklich? Und dazu heute Morgen drei Statements. Erstens, die Frage zunächst, müssen wir die Suppe der anderen auslöffeln? In Israel war im Lauf der Jahre und der Zeit dieses Sprichwort aufgekommen, die Väter haben saure Trauben gegessen, den Kindern sind die Zähne stumpf geworden. Was war der Hintergrund? Die Leute haben erlebt, Jerusalem wurde zerstört, sie mussten ansehen, wie man den Tempel dem Erdboden gleichgemacht hat, viele wurden nach Babylon weggeführt. Und es ist ja immer bei Katastrophen, dass die Frage steht, wer hat Schuld? Wer ist schuld? Wem haben wir das jetzt zu verdanken? Und die jüngere Generation, die war überzeugt, wir müssen jetzt die Suppe auslöffeln, die die Alten uns eingebrockt haben. Die Eltern, die Großeltern, die Vorfahren, die sind schuld an der heutigen Misere, denn die haben Gottes Gebote missachtet und jetzt werden wir bestraft. Die Vorfahren haben sich von Gott abgewendet. Und jetzt erleben wir Gottes Zorn und Gericht. Und so entstand das Sprichwort, die Väter haben saure Trauben gegessen, den Kindern sind die Zähne stumpf geworden. Wer schon einmal unreife Trauben probiert hat, der weiß, wie diese Säure fast spürbar den Zahnschmelz angreift. Und die jüngere Generation, die erfuhr eben nicht die Gnade der späten Geburt, sondern eher, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben oder in diesem Fall sogar Gott. Die Väter essen saure Trauben, den Söhnen sind die Zähne stumpf geworden. Und manchmal hat man ja den Eindruck, so ganz falsch ist es gar nicht. Die Eltern lassen sich scheiden und manche Kinder haben später auch in ihrer Ehe Probleme. Die Eltern sind Hartz-IV-Empfänger. Und die Kinder sind als Erwachsene auch wieder auf staatliche Unterstützung angewiesen. Die Eltern sind Alkoholiker und die Kinder haben nachher auch Suchtprobleme. Oder jemand ertappt sich bei der Reaktion, dass er sagt, jetzt mache ich genau das Gleiche, worüber ich mich eigentlich bei meinen Eltern früher geärgert habe. Und es scheint manchmal so, als vererbten sich die Belastungen, die Fehler, die Versäumnisse von einer Generation zur anderen, als müssten wir die Schuld der Väter und Mütter dafür bezahlen. Und so war eben auch natürlich in diesem Sprichwort bei den Israeliten auch ein unterschwelliger Vorwurf natürlich herauszuhören gegen die ältere Generation. Dahinter stand, wenn wir an eurer Stelle damals gewesen wären, wir hätten es besser gemacht. Wir hätten anders gehandelt. Wir wären gottesfürchtiger gewesen. So wie es ja heute viele Junge gibt, die sagen, wir hätten uns nicht von Russland abhängig gemacht. Wir hätten nicht gedacht, dass immer Friede bleibt. Wir hätten uns vorbereitet. Ihr, die Früheren, ihr habt die Fehler gemacht. Aber dieser Vorwurf errichtet sich eben damals nicht nur an die Adressen der Eltern und Großeltern, sondern am Ende wird Gott angeklagt Und es heißt, warum lässt du jetzt Gott uns das ausbaden, was die Generationen vor uns angerichtet haben? Wir sind doch unschuldig. Und dann heißt es in Vers 25, was Gott tut, ist nicht gerecht. Das war das Fazit. Jetzt kommt das zweite Statement. Jeder muss die Suppe auslöffeln, die er sich eingebrockt hat. Denn da hakt jetzt der Hesekiel ein. Er sagt, Leute, ihr täuscht euch. Ihr zieht ganz falsche Schlüsse. Gott nimmt niemand in Sippenhaft. Gott lässt euch nicht die Suppe auslöffeln, die die Eltern eingebrockt haben. Und selbst wenn eure Vorfahren nichts von Gott wissen wollten, deswegen hat Gott euch nicht weniger lieb. Die Tür zu Gott, die Tür zur Rettung, zu einem erfüllten Leben steht euch offen. Es ist völlig egal von eurem Stammbaum und völlig egal, ob ihr vielleicht auch eine völlig unchristliche Familientradition habt. Gott beurteilt uns nicht nach dem Elternhaus, sondern jeder persönlich. Gott fragt jeden persönlich, wie stehst du zu mir? Nimmst du das Geschenk der Vergebung an? Willst du zu mir gehören, nach meinem Willen fragen? Wir sind eben nicht nur Glieder einer Generation, einer Kette, sondern wir sind vor allem eines, wir sind Unikate, Einzelstücke. Jeder hat eine eigene Bedeutung, einen eigenen Wert und jeder hat die eigene Verantwortung. Und deswegen sagt Gott, alle Menschen gehören mir. Niemand muss sich hilflos als ein Opfer der Umstände ansehen. Keine Generation soll die Schuld auf die anderen schieben. Weder, dass die Jungen sagen, die Eltern haben uns das eingebrockt, noch, dass umgekehrt die Alten sagen, die Jungen leben ja nur auf unsere Kosten. Aber meine Eltern haben mich nie akzeptiert und meiner Zukunft Steine in den Weg gelegt. Ich bin Scheidungskind. Ich durfte nicht meinen Traumberuf erlernen. Meine Eltern haben mich nicht christlich erzogen. Wenn ein Mensch so etwas sagt, was ist dann? Was ist mit solchen Hypotheken? Gott sagt, alle Menschen gehören mir. Und daher darf ich das jetzt auch heute Morgen über jeden Einzelnen von uns, von euch, von Ihnen aussprechen. Du gehörst Gott. Und was auch immer deine Eltern getan haben oder nicht getan haben oder versäumt haben, es ist keine Strafe Gottes und es darf sich nicht zwischen dich und den Schöpfer schieben. Du gehörst mir. Er hat etwas vor, egal wie die Lage gerade ist. Gott lässt uns nicht die Suppe von anderen auslöffeln, sondern er sagt, jeder Einzelne muss sich verantworten. Aber welchen Maßstab legt dann Gott an? Was sind denn die Kriterien? Nun ist es so, nicht nur in einigen Weltreligionen, sondern auch in vielen Köpfen bei uns geistert ja das Gerücht herum, Gott würde am Ende die verschiedenen Taten gegeneinander aufwiegen. So wie auf einer großen Balkenwaage. Überwiegen die guten Taten, dann kommen wir in den Himmel. Überwiegen die schlechten Taten, dann müssen wir in die Hölle oder ins Fegefeuer. Aber das steht nicht in der Bibel. Gottes Maßstab ist ein anderer. Gottes Maßstab ist die Gnade. Und das heißt, Gott bietet uns Vergebung an. Und wer die Vergebung annimmt, die Jesus anbietet, der hat seine Schuld los, der wird gerettet. Dessen schlechte Taten fallen nicht mehr ins Gewicht. Sie sind ausgelöscht, vergeben und vergessen. Und selbst wenn ein Mensch noch in der letzten Minute seines verkorksten Lebens auf den Trichter kommt und seine Schuld vergeben lässt von Jesus, dann wird er gerettet, dann schlägt die Waage aus auf ewiges Leben. Aber Gott warnt eben auch vor dem Gegenteil. Er sagt, wenn ein Mensch, der mir gedient hat, von mir nichts mehr wissen will, wenn er die gleichen bösen, abscheulichen Dinge tut wie jemand, der mich verachtet, sollte ich ihn dann verschonen? Nein, weil er die Treue gebrochen hat und Schuld auf sich geladen, wird er sterben. Das heißt, wenn sich umgekehrt jemand von Gott verabschiedet, wenn jemand sagt, das brauche ich alles nicht, ich lebe nach dem Motto, tue Recht und scheue niemand, ich brauche keine Vergebung, ich brauche keinen Jesus, ich komme schon selber klar. dann wird er am Ende selber klarkommen müssen. Dann wird er dastehen mit seiner Schuld. Und dann wird unter der Bilanz des Lebens stehen, Thema verfehlt. Ohne Gott hat man die eigentliche Bestimmung verfehlt. Man hat den göttlichen Plan für das Leben ignoriert. Und dann wird es nicht möglich sein, sich auf Vorfahren zu berufen. Da kann keiner sagen, ja, aber meine Großmutter, die hat immer viel gebetet. Oder mein Vater, der war Pfarrer oder Missionar. Oder meine Mutter war viele Jahre lang Kirchengemeinderätin. Es ist ein großer Segen, wenn Großeltern, Eltern, Paten für ihre Enkel, für ihre Kinder beten. Aber retten tut uns nicht der Glaube der Vorfahren. Da gibt es ja auch dieses Sprichwort, ja? Gott hat keine Enkelkinder, sondern nur Kinder. Das heißt nur Menschen, die selber dieses Geschenk angenommen haben, die sich von Gott adoptieren lassen als Kind Gottes. Und was auch nicht funktioniert, macht hier der Hesekiel deutlich, was auch nicht funktioniert, ist sich auf frommen Lorbeeren ausruhen. Kurz nach der Konfirmation, da war ich auch mal Kindergottesdiensthelfer oder Mitarbeiter. Oder als Jugendlicher, da habe ich gebetet und in der Bibel gelesen. Oder vor Corona, da war ich oft im Gottesdienst. In Klammer, das muss doch Gott mir anrechnen. Auch wenn ich heute nicht mehr so viel nach ihm frage. Hesekiel warnt vor diesem Selbstbetrug. Er sagt, Leute, es geht im Glauben nicht um eine Konserve, sondern es geht um eine lebendige Beziehung zu Gott. Gott fragt nicht, was hast du früher mal über mich gedacht? Wie war früher deine Beziehung? Hast du mich früher lieb gehabt? Sondern Gott fragt, wie sieht's heute aus, jetzt? Wie stehst du jetzt zu mir, heute zu mir? Darf ich heute in dein Leben hineinreden? Hast du heute mich lieb? Und wenn du merkst, dass du dich von Gott entfernt hast, oder wenn du merkst, diese Beziehung ist lau geworden, dann nimm dir zu Herzen, wenn Gott in seiner Liebe um dich wehrt und wenn Gott sagt, kehr um. Kehr um. Ich möchte, dass wir gemeinsam vorangehen. Ich möchte, dass du durchhältst. Ich will, dass du lebst. Ich will, dass du ans Ziel kommst. Jeder muss die eigene Suppe auslöffeln. Das war das zweite Statement und jetzt kommt das dritte. Ein anderer hat bereits die Suppe für uns ausgelöffelt. Wenn aber ein Mensch, der mich verachtet hat, sich von dem abwendet, was er getan hat, und wenn er nun auf meine Weisungen achtet, dann wird er nicht sterben, sondern am Leben bleiben. Alle Schuld, die er auf sich geladen hat, rechne ihm nicht mehr zu. Er wird leben. Ich, der Herr, frage euch, meint ihr, ich hätte Freude daran, dass der Gottlose sterben muss? Nein, ich freue mich, wenn er vom falschen Weg umkehrt und wenn er am Leben bleibt. Und mit diesen Worten, da lässt schon im Alten Testament Gott einen Blick werfen und seinen tiefen Blick in sein väterliches, liebendes Herz. Meinst du wirklich, der Schöpfer, der Erfinder des Lebens hätte Freude daran, wenn Menschen scheitern, wenn Menschen verloren gehen? Niemals. Gott ist nicht der schadenfrohe Gott, der sagt, mach was du willst und dann gibt es eine sozusagen auf die Rübe, sondern nein, er will, dass wir leben. Und er sehnt uns danach, dass wir zu ihm zurückkehren, wenn wir uns entfernt haben. Der sagt, kehr um, kehr dich ab von dem Weg ohne Gott. Und diese Einladung, liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, diese Einladung, dieser sehnsuchtsvolle Ruf, der klingt ja noch nicht viel, viel lauter und noch viel klarer, seit Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Und deshalb dreh um. Geh nicht ohne Gott, ohne Jesus. Der Vater im Himmel will nicht, dass dein Leben im ewigen Tod mündet. Er will, dass es einmal mündet an der Festtafel in Gottes himmlischem Reich. Und am Kreuz, wir sehen das Kreuz ja immer hier vorne am Altar, an dem Kreuz, an dem Jesus hängt, da hängen alle unsere Verfehlungen, all unsere Schuld, all unsere Sünden, all unsere Gleichgültigkeit, all unsere Ignoranz, unser Hochmut, was auch immer, alle Hypotheken, die auch andere auf unser Leben gelegt haben, alle Schuld, die liegt dort. Und an dem Kreuz, da hängt unsere Chance auf Zukunft. Egal, mit welchen Voraussetzungen wir kommen. Es gibt ja Menschen, die haben eine falsche Vorstellung von Umkehr, von Bekehrung. Bekehrung heißt nicht, von jetzt an mit verkniffenem Gesicht und voller Anspannung überall die Sünde zu suchen und die Sünde zu bekämpfen und päpstlicher zu werden als der Papst, sondern Bekehrung heißt ja einfach die Richtung ändern, Richtungsänderung. So wie wenn im Navi die Stimme kommt, wenn möglich bitte wenden. Bitte wenden. Die Richtung ändern, wieder hin zu Gott. Jeder Weg beginnt mit einem ersten Schritt, dann folgen weitere Schritte, aber eben Schritte in die andere Richtung, in die Richtung zu Gott, in die Richtung mit Gott, in die Richtung nicht Richtung ewiger Tod, sondern Richtung ewiges Leben. Nicht Richtung Hölle, sondern Richtung Himmel. Das ist das Entscheidende. Und es geht darum, dass wir einmal irgendwann in unserem Leben ganz bewusst das so sagen und sagen, ja, ich will diese Richtung einschlagen. Ja, Jesus, ich möchte dieses neue Herz. Ich will nicht mehr mich um mich selber drehen. Vergib mir meine Schuld, ich will dir vertrauen, schenk du mir Leben und Zukunft. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch wenn wir bereits umgekehrt sind und diesen Weg gehen und zu Jesus gehören, dann werden wir trotzdem immer wieder feststellen, dass der alte Adam, wie das Luther gesagt hat, die alte Gesinnung, die alten Verhaltensmuster immer wieder aufstehen. Es wird immer wieder vorkommen, dass wir etwas falsch machen, dass wir Schuld auf uns laden. Aber dann zeigt uns eben das Evangelium den Ausweg. Dann dürfen wir immer wieder neu zu Jesus kommen, die Schuld abladen unter seinem Kreuz. Nein, wir müssen nicht die Suppe auslöffeln, weder die, die andere uns eingebrockt haben, noch die, die wir uns selber eingebrockt haben, denn Jesus hat sie am Kreuz bereits ausgelöffelt. Und deswegen das Kreuz, das ist das klare Zeichen, diese ausgebreiteten Arme. Und wir haben es ja hier doppelt, einmal das Kreuz und einmal da oben, der Jesus mit den ausgebreiteten Armen, der Jesus, der für uns stirbt, der Jesus sagt, komm zu mir, ich vergebe dir. Bei mir darfst du ganz neu anfangen. Und du musst nicht die Suppe auslöffeln, weder die, die du selbst eingebrockt hast, noch die andere, die eingebrockt haben, sondern ich habe sie ausgelöffelt. Und alle, die die Suppe eben nicht selbst auslöffeln wollen, die sagen Amen.